Erntedank. Eigentlich war diese Runde, die Interviewrunde, eigentlich schon die schönste Predigt. So zu hören, was jeder mit so einem Tag verbindet, wofür ihr dankbar seid, wie ihr das auch mit Gott verbindet, diesen Tag. Das ist eigentlich schon die schönste Predigt gewesen. Wir haben auch im Video gesehen, was Erntedank alles bedeuten kann, wofür man dankbar sein kann und was dieser Tag alles bedeutet. Für mich ist das auch so ein gewachsener Feiertag. Also früher war das, vielleicht hat das was mit dem Alter zu tun, ich weiß es nicht, aber früher war das doch irgendwie, ja, hat man das irgendwie mit nicht viel verbunden und mittlerweile, wenn ich Erntedank höre, dann kommen so Bilder in meinem Kopf, ich sehe diese gedeckten Tische, ich rieche das schöne Brot, das gebacken wurde für den Erntedanktag. Es gab Kuchen, leckere Essen mit Familie, mit Freunden, schönes Beisammensein. Und Erntedank sieht für mich aus wie Sonnenblumen. So der letzte Gruß aus dem Sommer, der einem noch so mitgegeben wird und das steht nochmal irgendwie so für die ganze Schönheit all dessen, was schon so ein bisschen jetzt hinter einem liegt. Man erinnert sich nochmal. Ich denke, wir werden noch ein paar schöne Tage haben, auch in diesem Herbst, aber ihr wisst, was ich meine. So, der Sommer ist vorbei und die Blumen erinnern da einen nochmal so ein bisschen dran und man kann vielleicht noch so diese warme Sommerluft nochmal so ein bisschen riechen. Man freut sich an den Farben. Es klingt mitunter etwas kitschig und sieht vielleicht dann auch ein bisschen kitschig in meinem Kopf aus, das gebe ich gerne zu. Aber in Erntedank oder bei Erntedank steckt noch einiges mehr dahinter als bloß dieser kleine Kitsch. Ich musste übrigens ein bisschen schmunzeln, weil du sagtest, bei euch wurde so viel eingekocht. Das hängt ja mit Erntedank auch zusammen. Meine Oma hatte so einen riesigen Mirabellenbaum. Und dieser Mirabellenbaum hat mehr Früchte getragen, als man in einem ganzen Jahr essen konnte. Also wurde eingekocht. Nun ist bei Kindern das ja so, wenn man irgendwie das dritte Glas eingekochte Mirabellen gegessen hat, dann war die Freude nicht mehr so groß. Und wir hatten irgendwie, da war dieser Baum schon 20 Jahre nicht mehr da, hatten wir immer noch ganze Regale voller eingemachter Gläser unten im Keller. Und die wurden auch irgendwie nicht weniger. Und selbst wenn man irgendwie mal bei Erntedank dann irgendwie mal so ein Glas damit hingestellt hat. Überbordende Ernte war das, nennen wir das mal positiv. Der Text, der für heute ausgesucht wurde, gibt Erntedank nochmal einen ganz besonderen Twist. Und den lesen wir uns zusammen durch. Hört gerne zu, schlagt eure Bibel gerne mit auf, wenn ihr möchtet. Im Lukas-Evangelium, das 12. Kapitel, ab Vers 15. Dann sagte Jesus zu allen, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Besitz, sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich, so will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Dieses Gleichnis, das Jesus hier spricht und das er mitgibt, ist eingebettet bei Lukas in einem Kontext, wo er beschreibt, worüber es sich lohnt, Sorgen zu machen und worüber es sich nicht lohnt, Sorgen zu machen. Und wo man eben Schätze sammeln soll, was für Schätze man sammeln soll. So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Später im Kapitel beschreibt er genau, wie das geht, was für Schätze man sammeln kann, wo man Schätze sammeln soll. Und darauf gehen wir heute gar nicht ein, aber es gibt dann diesen Vers, Matthäus bringt den auch, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Herrlichkeit. Das fällt genau in diesem Zusammenhang auch bei Lukas. Also es geht ein bisschen ums Sorgen machen, ums Schätze sammeln. Und der Mensch, was den Menschen vor aller Schöpfung auszeichnet, ist, bei der Intelligenz kann man sich manchmal streiten, aber was ihn tatsächlich auszeichnet, ist, er macht sich Sorgen. Kein anderes Lebewesen macht sich so gerne Sorgen wie der Mensch. Über große Sachen, über kleine Sachen. Kein Tier kommt auf die Idee, ach Mensch, sorge ich doch mal vor. Der Löwe denkt sich nicht, ich reiße heute mal 2 Zebras, dann kann ich noch gleich einen Kühlschrank bauen, damit ich das Zebra aufbewahren kann. Dann habe ich einen Tag Pause. Denkt kein Tier so, nur der Mensch denkt, wie kann ich vorbauen, wie kann ich vorsorgen. Und viele Menschen machen sich sehr gerne Sorgen. Obwohl wir auch zu Kreativität und zu den wunderschönsten Dingen fähig sind, diese Eigenschaft verbindet Menschen aus allen Zeiten, auf allen Kontinenten. Wir machen uns gerne Sorgen. Sorgen gerne vor. Manche mehr als andere, aber Sorgen machen sich eben alle. Und das weiß auch die Bibel. Also es ist kein so neuzeitliches Phänomen, dass Leute sich erst ab dem 20. Jahrhundert irgendwie Sorgen machen. Sonst stünde es hier ja nicht drin. Und die Bibel redet davon, dass sich Menschen eben Sorgen machen und sie schaut genau hin, was das mit den Menschen macht, worüber man sich Sorgen machen kann, was dieses Sorgen machen mit einem macht und worüber es sich vielleicht lohnt, Sorgen zu machen und worüber nicht. Und was aus dem falschen Sorgen womöglich alles erwächst. Und jetzt liest man das Gleichnis von dem Kornbauern oder diesem reichen Grundbesitzer und man fragt sich doch, macht dieser Mann eigentlich etwas falsch? Manchmal ist das ja so ein Gleichnis, wir kennen diese Gleichnisse ja schon ganz häufig, man hört sie auch immer wieder in so einem bestimmten Kontext und erstmal, man will immer gleich so was Negatives auf diesen armen Kornbauern so draufdrücken, aber man muss sich ja tatsächlich mal fragen, was macht dieser Mann eigentlich genau falsch? Schauen wir also nochmal rein, was macht dieser Bauer, dieser reiche Kornbauer, wohlhabend? Reich sogar. Häufig wird in der Bibel eher über die Taten beschrieben, wie jemand ist, also über das, was er tut. Hier hören wir von einer Person nicht über deren Taten, sondern mal mit einem Adjektiv. Ein reicher Kornbauer. Jemand, dem es gut geht, der viel Kohle hat. Und diesem Bauern geht es, also wie gesagt, ohnehin schon gut. Und jetzt gibt es eine Ernte. Und nicht irgendeine Ernte, eine besonders gute Ernte. So gut, dass seine Scheunen, Plural, nicht mehr reichen, diese Ernte zu fassen. Also ich bin kein Bauer, ich kenne auch nicht so viele Landwirte. Ich weiß nicht, wie viele Scheunen Menschen besitzen. Und wie groß Land sein muss, damit die Scheunen nicht mehr reichen, dass man sagt, okay, wir müssen doch einmal was abreißen, um was Größeres, was Neues hinzubauen, damit diese ganze Ernte gefasst werden kann. Die Ernte ist also so gut, dass seine Scheunen und seine Lagerstätten nicht mehr ausreichen. Er überlegt jetzt, was kann ich tun? Und er entscheidet sich nach der Logik dieser Welt und beantwortet sich seine Frage selbst. Er investiert in noch größere Scheunen, reißt das Alte ab. Er sorgt sich nämlich schon um seine Zukunft. Er will ja nicht, dass das Korn, weil er es nicht lagern kann, man muss Korn lagern, verkommt. Das will er nicht. Es soll ihm auch morgen noch gut gehen. Er möchte ausgesorgt haben. Und das ist ja erstmal kein unvernünftiger Gedanke. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Geschichte mit Josef im Alten Testament, der den Traum hatte mit den 7 fetten und den 7 mageren Kühen. Die standen für die 7 mageren und für die 7 fetten und mageren Jahre. Der hat in den guten Jahren ordentlich vorgesorgt. Scheunen gebaut, damit man das Getreide speichern kann für die 7 mageren Jahre. Macht der Kornbauer jetzt also etwas Schlechtes? Vorsorge betreiben statt das Nachsehen haben ist doch gar nicht verkehrt. Man weiß ja schließlich nie, was kommt. Was also läuft verkehrt beim Kornbauern aus unserem Gleichnis? Einen Hinweis liefert der uns selbst. Das Gespräch in diesem Gleichnis, das wir beobachten, führt der Kornbauer nämlich mit sich selbst. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn ihr mal mit euch selber redet. Ich tue das durchaus mal. In Selbstgesprächen, da muss man ja niemanden mehr überzeugen. Da sind eigentlich alle Beteiligten schon einer Meinung. Und da redet man deswegen ehrlich. Man muss nicht mehr irgendwie schöne Worte finden, man kann die Sachen so nennen, beim Namen nennen, wie sie nun mal sind. Und weil man eben niemanden überzeugen muss, kann man auch mal ehrlich sein. Und er redet also jetzt mit sich selbst. Er mag sich sorgen, ja, aber in diesem Gespräch wird deutlich, er sorgt sich dabei um seine Zukunft. Er sorgt sich um seine Scheunen, um seine Vorräte, um seine Güter. Lest euch mal durch, egal welche Übersetzung ihr habt, wie häufig das Wort ich in diesen paar Versen vorkommt. Es scheint fast, als hätte er ganz alleine diese große Ernte eingebracht. Und als hätte er allein die Saat damals aufs Feld gebracht. Und als hätte er allein den ganzen Sommer hindurch auf den Feldern gearbeitet, das Unkraut gejätet und vielleicht gewässert, wo es nötig gewesen ist. Dem wird aber nicht so gewesen sein. Es werden etliche Menschen für ihn gearbeitet haben. Im Frühjahr, als das Korn ausgebracht werden musste, im Sommer hindurch und auch im Herbst. An die denkt er aber gerade nicht. Und unser Kornbauer verrät uns in seinem Selbstgespräch auch, wofür er die größeren Scheunen bauen möchte. Seine Seele soll ausruhen. Er will sich abgesichert fühlen, abgesichert gegen die Risiken dieses Lebens. Er sieht einer Zukunft entgegen, in der er nun niemanden mehr braucht. Nicht mehr angewiesen ist auf jemandes anderen Wohlwollen oder auf jemandes anderen Arbeit. Leben will er von allen seinen Gütern und seiner guten Ernte, essen und trinken, das Leben endlich genießen und die Füße hochlegen. Auch das im Grunde nicht verkehrt, seien wir ehrlich. Essen, trinken, fröhlich, glücklich sein, das ist sogar biblisch. Lest mal den Prediger, das 3. Kapitel. Dort sind wir eingeladen, das Gute, was die Erde schenkt, auch zu genießen und fröhlich zu sein und ein schönes Fest zu feiern, einen Wein zu trinken und dabei zu lachen. Er begeht aber einen Fehler in seinem Gedankengang. Die Handlung des Bauern war richtig und rational. Brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht drüber streiten. Das Problem ist aber, er macht sich an einer Stelle etwas vor. Er belügt sich selbst. Er sorgt sich, er sorgt vor. Ja, und das ist gut. Aber er will sich in allen Dingen des Lebens mit seinem Wohlstand absichern. Seine Lebensfreude will er sich durch seinen Wohlstand erkaufen. Dem Glück mit vollen Scheunen vorsorgen. Er verwechselt. So hat der Siegfried Zimmer beschrieben, er verwechselt das Lebensmittel mit dem Leben selbst. Seine vollen Scheunen sollen dafür sorgen, dass er sich ausruhen kann, dass er auf niemanden mehr angewiesen ist und dass es seiner Seele gut geht. Sein Glück will er sich erkaufen und er verwechselt das Lebensmittel mit dem Leben selbst. Das Leben aber ausfüllen, das Leben zum wahren Leben machen, das kann nur einer, nämlich der Schöpfer allen Lebens. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben, spricht Christus. Und das Leben in Fülle, das wahre Leben, das bekommen wir nur bei dem, der das Leben selbst geschaffen hat, bei Gott. Die jähe Unterbrechung dieses Selbstgespräches durch Gott selbst konfrontiert diesen Bauern, aber nicht nur den Bauern, auch uns heute, mit dieser Lüge. Einer Lüge, die offenbar Menschen zu allen Zeiten zur Lebenslüge wurde. Man könnte denken, das ist auch so ein neuzeitliches Phänomen. Wir bauen vor, wir versichern uns gegen den Schaden, gegen jenen. Die Lüge aber, dass man sich das Glück und das Leben irgendwie erkaufen könnte, die haben Menschen zu allen Zeiten geglaubt. Es klingt reichlich aktuell, was Gott da sagt. Du Narr, wem wird all dein angesammeltes Gut gehören, wenn dein Leben zurückgefordert wird? Auch hier bleibt die Frage übrigens offen. Erinnert ihr euch an Jona? Manchmal gibt es ja diese offenen Fragen. Das Gleichnis endet mit Vers 21. So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Matthäus schreibt das mal, diesen Vers. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Heute ist Erntedank. Dieser Text passt sehr gut für diesen Sonntag. Denn Erntedank, wir haben es auch in dem Video gesehen, erinnert ja daran, dass alles, was wir ernten und einen Wohlstand, den wir haben und den wir erhalten, genießen können und den wir genießen können, den Wohlstand letztlich immer Gabe Gottes bleibt. Ein Geschenk. Gerade das Ernten und damit unsere ganze Lebensmittelversorgung liegt nach wie vor nicht in unserer Hand. Wir sind und bleiben Empfangende. Empfangene von dem, was Gott schenkt. Aber Erntedank und dieser Text gehen weit darüber hinaus, weil beide uns fragen, worum man sich zum einen Sorgen machen kann, worüber es sich lohnt, sich Sorgen zu machen und wie wir Schätze bei Gott sammeln, von denen wir etwas über dieses Leben hinaus haben. Erntedank erinnert daran, wir haben es schon gehört, dass wir dankbar sein können für die Dinge in unserem Leben. Für die Nahrung genauso wie für allen anderen Wohlstand. Auch das klang vorhin an, in dem, was ihr gesagt habt. Für all die anderen Dinge, die wir auch in unserem Leben haben, können wir dankbar sein. Für einen vollen Kühlschrank genauso wie für unsere Kleidung, unser Geld, für unsere Arbeit, Familie, Freunde, Gesundheit und. Für all das dürfen wir auch dann dankbar sein und uns daran freuen, wenn angesichts all dieser Krisen und Kriege, die toben, man irgendwie denkt, irgendwie darf ich mich darüber freuen, kann ich mich darüber freuen. Wir dürfen. Und umso dankbarer können wir dafür sein. Erntedank geht aber noch einen Schritt weiter. Erntedank weitet unseren Blick. Es zeigt uns, dass unser Leben am Ende des Tages eben nicht ausmacht, was wir besitzen, sondern es erinnert daran, dass unser ganzes Leben selbst ein Geschenk ist. Vom Schöpfer des Lebens selbst. Und das ist Gott. Und dass nur er dieses Leben komplett ausfüllen, das zum wahren Leben machen kann. Und weil wir so unglaublich Beschenkte sind, doch das ist etwas, was vorhin schon anklang, dürfen wir auch andere in den Blick nehmen. Wir sind Beschenkte. Unser Kornbauer blieb aus lauter Sorge um sein eigenes Wohlergehen völlig auf sich selbst fokussiert. Es ging ihm nur um sich, um seine Ernte, um seine Scheune, um sein Wohlergehen. Dass auch er selbst Teil einer Gemeinschaft ist, hat er nicht mehr gesehen. Für sich wollte er sorgen. Die Menschen um ihn herum, seine Arbeiter und Mitbewohner, die ja auch irgendwie von dieser Ernte leben müssen, die sah er schon nicht mehr. Wenn wir aber im Vaterunser beten und gib uns unser täglich Brot, dann werden wir eigentlich schon genau daran erinnert, genau hinzuschauen, ob unser Nächster auch sein täglich Brot hat. Wenn wir zusammenkommen, Abendmahl nehmen, dann muss ich den Nächsten in den Blick nehmen. Es gehört dazu, als Christ zu schauen, ob auch mein Nächster sein Brot und sein Auskommen hat, ob es ihm gut geht, ob auch er dieses tägliche Brot hat. Denn was wir an Geschenktem bekommen haben, haben wir eben nicht nur für uns selbst bekommen. Auch daran erinnert uns Erntedank. Und vielleicht ergibt sich die Möglichkeit zum Teilen, abzugeben, von dem ab und weiterzugeben, was wir geschenkt bekommen haben, weil auch wir eben Beschenkte sind und es bleiben. Und damit beantwortet Erntedank auch die Frage, die sich aus unserem Gleichnis so ein bisschen ergibt und die noch offen bleibt. Also wie sammeln wir Schätze, die nicht vergehen und worum lohnt es sich zu sorgen? Wenn es sich also um irgendetwas zu sorgen lohnt, dann wahrscheinlich darum, wie das Leben in Fülle genossen werden kann, das Gott schenkt. Wie das Leben in Fülle genossen werden kann, das Gott schenkt. Und Schätze im Himmel sammeln wir zum Beispiel mit Einbaustein, mit Dankbarkeit. Erntedank. In Dankbarkeit. Weil wir an Erntedank eben erkennen, dass wir von Gott Beschenkte sind. Und wer ein Leben lebt, das mit Dankbarkeit ausgerichtet ist, weiß, dass man selbst beschenkt ist, der nimmt andere in den Blick, die nimmt andere in den Blick und lebt ein Leben, das weiß, dass es abhängt von seinem Schöpfer, von Gott. Und das ist eine gute Voraussetzung, um Schätze zu sammeln, die nicht vergehen. Denn dann ist der Blick immer nicht auf einen selbst gerichtet, sondern auf den, von dem alles kommt. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Wir haben ganz viele Sonnenblumen heute mitgebracht. Und wir wollen heute vielleicht ein bisschen das schon praktisch werden lassen, worüber wir uns gerade Gedanken gemacht haben. Nach dem Gottesdienst wird es für jeden von euch wenigstens eine Sonnenblume geben. Schaut, dass es für jeden reicht. Und es gibt eine kleine Herausforderung. Ihr dürft euch mit diesen Sonnenblumen selber, an diesen Sonnenblumen selber freuen. Sie mit nach Hause nehmen, hinstellen in die Vase und euch daran erfreuen. Ihr dürft aber auch diese Sonnenblume mitnehmen und weiter verschenken. Heute vielleicht an eure Nachbarn, eure Nachbarinnen. Auf dem Weg nach Hause trefft ihr vielleicht jemanden einfach in der Fußgängerzone. Gar kein großes Wort dran. Verschenkt sie einfach. Ihr habt sie selber geschenkt bekommen. Gebt eine Freude weiter. Ihr dürft also beides tun. Euch beschenken lassen oder das Beschenkte gleich weitergeben und weitere Freude schenken. Und einen Tipp habe ich noch. Die Sonnenblumen müssen natürlich angeschnitten werden und weil es Sonnenblumen sind, stellt man sie nicht in kaltes Wasser, sondern in warmes Wasser. Ne? Ja, deswegen, dann geht es Ihnen besser. Und dann, das dürft ihr gerne mitgeben und wenn die Leute euch fragen, warum ihr sie ihnen schenkt, dann dürft ihr auch gerne mit ihnen sprechen. Amen.